Halte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche den Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im rbb24-Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestition sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, rbb24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitz erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin rbb24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleisdreieckpark in Kreuzberg an sich ziehen. Das soll nach rbb-Informationen bei der heutigen Sitzung beschlossen werden. Einen Teil der Planungen für das Projekt hat der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Jetzt will er auch den Rest übernehmen. Zur Begründung heißt es, das Vorhaben habe eine außerordentliche stadtpolitische Bedeutung. Seit Jahren sind neben dem Gleisdreieckpark unter dem Namen Urbane Mitte 7 Hochhäuser geplant, allerdings als reine Büro- und Geschäftsgebäude. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen das Vorhaben. Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht es kritisch. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte spricht sich dafür aus, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.
Es gibt jetzt einen Wehrdienst, freiwillig, ich sage zunächst freiwillig. Wir müssen auch eine Zwischenbilanz ziehen können, quasi eine Wiedervorlage, ob die Freiwilligkeit ausreicht oder ob doch der verpflichtende Wehrdienst wieder eingesetzt wird. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Aber ich sage mal täglich drauf schauen, wie ist die Lage in der Truppe.
Der neue Wehrbeauftragte Henning Otte, CDU. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Für den Schutz verteidigungskritischer Infrastruktur brauche man mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen sind, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer günstig Urlaub in Europa machen will, sollte nach Albanien, Nordmazedonien oder Bulgarien fahren. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, liegen die Kosten für Hotels und Gaststätten dort gut 50% unter den deutschen Preisen. Portugal ist demnach 35% günstiger als Deutschland, die Türkei 31%. Besonders teuer ist das Übernachten und das Essen gehen, laut Statistischem Bundesamt dagegen in der Schweiz, wo das 52% mehr kostet als in Deutschland. Knapp dahinter folgen Island, Dänemark und Norwegen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Treptow 19 und in Steglitz 21 Grad, in Wiesenburg 17 und in Fürstenwalde-Spree 21 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Die Zeit 11:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Imke Griebsch.
Willkommen zurück, schön, dass Sie dabei sind. Mit träumerischen, fast tranceartigen Klängen von Claude Debussy geht's los. Wir hören sein Klavierstück Reverie, Träumerei, in einer Bearbeitung für Solovioline und Streichorchester.
Thank you.
Rêverie, Träumerei von Claude Debussy, hier in einem Arrangement für Solovioline und Streichorchester, gespielt von dem Geiger Daniel Hope und dem Zürcher Kammerorchester. Gute Orchestermusiker sind auch gute Kammermusiker. Oft bekommt man das aber gar nicht so richtig mit, auch wenn die großen Orchester um sich herum gerne Kammerensembles haben mit Musikern aus den eigenen Reihen. Ja, und diese klein besetzten Ensembles waren während der Covid-Pandemie natürlich ein großes Plus, denn da gab es strikte Abstandsregeln und Verbote, größere Gruppen zu bilden. Und so fanden Konzerte statt mit großbesetzten Orchestern eben mit Kammermusikensembles statt. Und da hat man die Orchestermusiker mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Im Mai 2020 haben 5 Mitglieder des Deutschen Symphonieorchesters Berlin sich als hervorragende Kammermusiker gezeigt, als sie das Hornquintett in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt haben. Ein Kammermusikkonzert, das hier im großen Sendesaal bei uns im Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee stattgefunden hat. Und diese Radio-3-Aufnahme hören wir jetzt, das Hornquintett von Mozart. Thank you. Der Hornist Bora Demir und vier StreicherInnen des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, also seine Kollegen, haben Mozarts Hornquintett in S-Dur gespielt. Und diese Radio-3-Aufnahme stammt aus einem Kinderkonzert. Das wurde während der Covid-Pandemie im großen Sendesaal hier bei uns im Haus des Rundfunks veranstaltet. Und dort findet auch das nächste Kinderkonzert statt. Am 29. Juni ist das. Da geht es um das Horn und seine Freunde. Und auch da wird Mozarts Hornquintett zu hören sein, auch wieder gespielt von Musikern des Deutschen Symphonieorchesters Berlin.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
die französische Schauspielerin Jeanne Moreau.
Weisheit stellt sich nicht immer mit dem Alter ein. Manchmal kommt auch das Alter ganz allein.
Das ist so ein Stück, so eine Bearbeitung von der Sorte. Das kenne ich doch irgendwie. Ja, das war Der Bürger als Edelmann. Und zwar der Marsch daraus. Das kennen wir in einer Orchesterfassung, in der Urfassung. Aber hier war es eine Bearbeitung für zwei Cembali. William Christie und Justin Taylor haben diese Bearbeitung erstellt und hier zusammen gespielt in dieser Aufnahme.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr, die sich nochmal räuspert. Hallo Anne.
Hallo, genau.
Sarah Wedel-Wilson, die neue Kultursenatorin in Berlin, die ist wirklich nicht zu beneiden. Große Verantwortung, viel Druck, es besser zu machen als ihr Vorgänger. Ja, und mit den weiteren Sparvorgaben nicht gerade rosige Aussichten, die sie da hat. Darüber hat sie heute Morgen auf Radio 3 gesprochen.
Sie will und muss viel und gut kommunizieren, verlorenes Vertrauen wiedergewinnen und innerhalb des Senats geschickt verhandeln. Sie trägt eine große Verantwortung für die Berliner Kultur, na klar, und auch für Berlin als Stadt. Wirtschaftlich ist die Kultur ja wahnsinnig wichtig.
Und ich denke, diese Verantwortung, die wir in der Kultur haben, das spüre ich natürlich in meiner Vermittlungsrolle, aber das spüren auch die Kulturschaffenden. Wir sind verantwortlich für eine Wirtschaftsleistung und die ist nicht gering.
Für die Kultur kämpfen, das will die neue Kultursenatorin, Senatorin auf jeden Fall.
Ja, und auf die Frage, wo bei ihr die rote Linie wäre, da hat sie gesagt, dass es diese rote Linie für sie gar nicht geben wird.
Weil Verantwortung heißt Verantwortung. Meine Aufgabe ist, die Verhandlungen gut zu führen und möglichst darstellen zu können, was für ein Front wir haben, was für ein Goldstück mit der Kultur in Berlin und das zu verteidigen. Aber die Verantwortung ist jetzt, im Hier und Jetzt da zu sein und alles anzunehmen, was kommt.
Das sagt Sarah Wedel-Wilson, die neue Berliner Kultursenatorin, am Tag nach ihrer Antrittsrede im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. Ja, und auf radio3.de ist das ganze Gespräch zu hören. Marion Ackermann ist die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ein weiterer Personalwechsel. Am Wochenende hat sie mit der 200-Jahr-Jubiläumsfeier begonnen. Und da sind Marion Ackermann und ihr Vorgänger Hermann Patzinger zusammen in Erscheinung getreten. Das war sozusagen die Stabübergabe. Heute Morgen war Marion Ackermann bei uns auf Radio 3 auch zu Gast.
Da hat sie ihren Vorgänger und seine Bedeutung nochmal gewürdigt und auch ihren Schwerpunkt hervorgehoben, der auf Kunst und auf neuen Ausstellungskonzepten liegt.
Ich glaube, dass ich vielleicht noch stärker als er diese Aspekte in den Mittelpunkt stellen werde, was eigentlich Kunst oder Kultur im weiteren Sinne nochmal einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Also nochmal jenseits von Forschung. Also was ist das Künstlerische? Die Bedeutungsoffenheit. Das ist ja so ein wichtiger Schutz auch gegen Simplifizierungen, Fake-Narrationen und so weiter.
Kunst und Kultur für demokratische Bildung, für eine demokratische Gesellschaft.
Und das ganze Gespräch mit der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also mit Marion Ackermann, das ist ebenfalls auf radio3.de zu hören. So, Anne, und jetzt empfiehlst du uns noch einen Besuch im Staatstheater Cottbus. Was wird denn da geboten?
Da gibt es eine Bearbeitung von E.T.H. Hoffmanns berühmter Erzählung Der Sandmann zu sehen. Der Student Nathanael fühlt sich vom Sandmann verfolgt, denn es gibt ja nicht nur das niedliche Sandmännchen für die Kinder, sondern es gibt auch die Schauerfigur, den Sandmann. Und mit dieser Schauerfigur hat ihm seine Mutter, als er klein war, gedroht. Auf der Bühne verschwimmen Realität und Fiktion in einer Mischung aus Musik, Tanz und Schauspiel. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt von Ballett- und Schauspielensemble. Mitgearbeitet daran haben das US-amerikanische Komponistenduo The McDaniel Brothers und die Choreografin Alessia Ruffolo. Co-Schauspieldirektor Philipp Rosendahl natürlich auch. Der Sandmann, heute Abend um 19.30 Uhr zu erleben im Großen Haus im Staatstheater Cottbus. Tickets gibt es ab 13 Euro.
Vielen Dank an Anne Spohr.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
Johann Christoph Friedrich Bach, das war der sogenannte Bückeburger Bach, denn er war 45 Jahre lang Hofmusiker in Bückeburg. Aus seiner Sinfonie in Es-Dur haben wir den dritten Satz gehört, gespielt vom Leipziger Kammerorchester unter der Leitung von Morten Schult-Jensen. Kiss Me Kate, das ist das bekannteste und erfolgreichste Musical von Cole Porter. 1948 hat er es geschrieben. Am Broadway in New York wurde es über 1000 Mal aufgeführt. Und auch hierzulande läuft es in einer Übersetzung aus den 1950er Jahren. Die stammt von einem Kabarettisten von Günter Neumann. Hier hören wir die Ouvertüre zu Kiss Me Kate, gespielt von der London Sinfonietta unter John McGlynn. Die Ouvertüre zum Musical Kiss Me Kate von Cole Porter haben wir gehört, gespielt von der London Sinfonietta unter der Leitung von John McGlynn. Und wenn Sie Musical-Fan sind, dann empfehle ich Ihnen ein Konzert im Rahmen des Musikfestivals der Universität der Künste, der UDK. Crescendo heißt dieses Festival. Und heute Abend ist das Motto Showtime Musical im Konzertsaal der UDK in der Bundesallee. Da präsentieren Studierende des Studiengangs Musical Show Ausschnitte aus ihrem neuesten inszenierten Projekt. Scherbenkinder heißt das. Und da sind Musical-Klassiker genauso zu hören wie weniger bekannte Perlen der gegenwärtigen Musiktheaterlandschaft. Heute Abend 19.30 Uhr im Konzertsaal der UDK. Der Eintritt ist frei. Musik von unserem Album der Woche steht jetzt auf dem Programm. Es ist ein Doppelalbum und darauf spielt der französische Geiger Théotime Langlois de Swart mit dem Orchestre Le Consort die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Und mit anderen Konzerten Vivaldis spiegelt er die Tonarten und Charaktere der berühmten vier Jahreszeiten. Damit will er zeigen, dass Vivaldi Tonarten ganz präzise eingesetzt hat, um bestimmte Emotionen und Affekte auszudrücken. Der Sommer aus den vier Jahreszeiten, der steht in G-Moll und in dieser Tonart hat Vivaldi auch das stilistisch chamäleonartige Streicherkonzert mit dem Riom-Verzeichnis 155 geschrieben. Das ist etwa fünf Jahre nach dem Jahreszeitenzyklus entstanden.
Thank you.
Musik von Antonio Vivaldi ist auf unserem Album der Woche zu hören, aufgenommen von dem Geiger Théotime Langlois de Swart und dem Orchestre Le Consort. Wir haben das G-Moll-Konzert Triumphverzeichnis 155 gehört. Mehr Informationen zum Album der Woche finden Sie auf radio3.de. Gleich kommen hier die Nachrichten und danach werde ich den Musiker Hartmut Rode begrüßen. Mit ihm werde ich über sein Festival, das Rhinluch-Festival, sprechen. Das beginnt am Freitag. Und jetzt gibt's Musik einer französischen Komponistin des 20. Jahrhunderts und die hieß Paul Maurice.
Tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt. 12 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im vergangenen Jahr wieder einen Anstieg von Diskriminierungen verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Bundesbeauftragte Attermann heute vorgestellt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Junge Frauen würden bereits im Bewerbungsverfahren aussortiert, weil sie möglicherweise Kinder bekommen könnten. Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders